dann bin ich im Minus. Wir haben es durch diese Kollektiverhöhung der letzten zwei Jahre geschafft, die mittelständische Metallindustrie in Österreich in einen Abgrund zu schieben. Und das wird Jahre dauern, das wieder aufzuholen. Das war die größte Katastrophe, die wir die letzten Jahre gemacht haben. Ich nenne es so.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Thomas Fries. Thomas Fries ist diplomierter Betriebswirt und CEO von Dirolit, einem der weltweit führenden Hersteller für Schleif- und Abrichtwerkzeugen sowie Systemanbieter für die Bauindustrie. Der Werdegang von Thomas Fries beinhaltet zahlreiche Stationen mit Führungspositionen, angefangen in New York beim Bankhaus Metzler im Jahr 1990. Seit 18 Jahren ist er nun in Österreich und ist seit 1. Januar 2022 als CEO von Dirolit tätig. Direkt war Thomas Fries mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählen Lohnerhöhungen, Energiekrise, Preiserhöhung und die Entwicklung einer Strategie, die die Werte der Gründerfamilie Swarovski behält und einer veränderungsstarken Zukunft standhält. Doch was umtreibt Herrn Fries noch, der als CEO Verantwortung über 4.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mehr als 30 Produktionsstandorten, einem Produktsortiment von über 80.000 Standardprodukten und einem Jahresumsatz von mehr als 740 Millionen Euro trägt? Ganz klar Europa. Es war ein sehr spannendes Gespräch mit Thomas Fries. Wir sprachen über die verschiedensten Dinge, angefangen natürlich bei seiner Karriere, Zuversicht in Drucksituationen, Entscheidungen, Energiekrise, Preiserhöhung, Europa, Nachhaltigkeit und vieles mehr. Und als kurzer Hinweis noch, in der Kürze der Zeit gelang es bedauerlicherweise nicht, alle Stationen der Karriere von Thomas Fries beleuchten zu können. Aber wenn dich interessiert, wo Herr Fries noch überall tätig war, dann schau einfach auf sein LinkedIn-Profil. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge mit Thomas Fries.
Sie sind diplomierter Betriebswirt. Wie sind Sie dazu gekommen und warum haben Sie diesen Weg gewählt?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich das damals, als ich 18 Jahre alt war, nicht mal so richtig, ich wusste nicht, was ich wollte. Und ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht Jura studieren soll oder Betriebswirtschaft studieren soll. Und irgendwie jung und nicht erfahren, wie man ist, habe ich dann beschlossen, jetzt machst du einmal Betriebswirtschaft, weil mir nichts Besseres einfiel. Ich hätte Ihnen gerne bessere Antwort gegeben, aber das ist die Antwort, die Wahrheit ist. Ich habe dann studiert, das war ein spezieller Studiengang, die duale Hochschule in Deutschland, Baden-Württemberg, das besonders durch Praxisbezug sich auszeichnete. Das heißt, man hat immer ein Semester mit theoretischem Studium gehabt und dann war man in einem Unternehmen zum Praktikum und das hat sich so abgewechselt, ja, und das so habe ich angefangen, ja. Später bin ich dann nach einer kurzen Zwischenstation bei einer anderen Bank zum Bankhaus Metzler, war dort 10 Jahre. Bankhaus Metzler ist die älteste Privatbank Deutschlands, ich glaube 1634 gegründet, sehr honorige Privatbank, sehr bekannt auch in Frankfurt. Der Friedrich von Metzler war damals auch der Börsenvorstand und die hatte eine Abteilung, die sich um Corporate Finance, Mergers Acquisitions gekümmert hat und Börsengänge. Und bei der war ich, habe ich angefangen als Junior und war dann Direktor, war in dieser Bank in Frankfurt mehrere Jahre, dann bin ich nach Berlin geschickt worden, um dort unsere Filiale dort aufzubauen nach der Wende und dann bin ich nach New York und habe dort in New York eben auch weitergemacht.
Was waren damals so die größten Herausforderungen? Das war ja eigentlich noch vor der Dotcom-Blase, also Sie waren ja von 1990 bis 2000, glaube ich, oder?
So ist es, ja, genau so ist es. Damals war es war eine ganz andere Zeit. Damals war es so, dass das Thema Mergers, Acquisitions, Firmenkauf noch nicht so gang und gäbe in Europa war. Ja, und auch die, anders als in Amerika. Und die Notwendigkeit, mit einem Berater sowas zu machen, war damals nicht notwendigerweise gegeben. Das Verständnis dafür, bei einem Mittelständler zu sagen, ich brauche jetzt einen Berater, der mich dabei unterstützt. Ja. So nach dem Motto, ich habe meinen Rechtsanwalt, der macht mir das dann schon. Damals war das witzigerweise oder interessanterweise immer noch Neuland und wir mussten es da erst finden. Das hat aber ganz gut funktioniert und über die Zeit war dann das Verständnis im Markt da, dass es Sinn macht, mit einem M&A-Berater zu arbeiten. Und wir waren dann auch recht erfolgreich, gerade weil die Metzler Bank damals eben, wie gesagt, sehr honorig und sehr seriös war und glaubwürdig war. Und wir gleichzeitig ähm, ähm, äh, äh, einen guten Service geboten haben, gerade für mittelständische Unternehmen. Und und wir unabhängig waren. Wir waren nämlich bei der großen Bank, wir waren nicht in der großen Kette. Dadurch war diese Unabhängigkeit war unser großes Plus, auch wenn es darum ging, und das war eigentlich, was ich sehr viel gemacht habe, es darum ging, Börsengänge zu begleiten. Ja. Da hat man unsere Unabhängigkeit dann doch schon sehr geschätzt.
Warum sind Sie 2000 dann gewechselt?
Es waren 10 gute Jahre, es waren wirklich 10 super interessante Jahre. Wir haben tolle Projekte akquiriert und auch gemacht, die uns keiner zugetraut hätte. Wir haben zum Beispiel das Secondary, die vollständige Platzierung der Lufthansa AG an der Börse gemacht. Ja, das hat die ganze Bankenwelt hat sich gewundert, warum wir das Mandat bekommen haben. Wir haben für die Bayer AG eine Tochtergesellschaft an die Börse gebracht und andere Themen auch noch mit. Aber nach 10 Jahren war gut. Investmentbanking ist spannend, Investmentbanking ist toll, aber Investmentbanking ist eben einseitig auf Kauf und Verkauf von Firmen und IPOs, sprich Börsengänge zu machen. Das war mir auf Dauer zu wenig. Und zwar einerseits von der Breite her und andererseits aber auch von der letztlichen Verantwortung her. Ich habe als Berater oder als Direktor oder als Projektleiter, je nachdem, ich habe meine Kunden dabei begleitet, ihre Unternehmen zu verkaufen oder andere zu kaufen, und dann war wieder Schluss. Ja, dann war das erfolgreich, Thema gegessen. Ich war draußen und wenn es funktioniert hat, war es gut. Und wenn es nicht funktioniert hat, war es irgendwie auch nicht mein Ding. Sondern es war ja die Pflicht desjenigen, der gekauft hat, dafür zu sorgen, dass alles so passt, wie in der Zukunft, dass es auch zusammenpasst. Ob die erfolgreich waren oder nicht, kann man vorbereiten, kann man eine Menge tun natürlich. Man kann natürlich in der Due Diligence auch viel finden und suchen. Aber am Ende des Tages, nachher geht die Arbeit erst los. Wenn die Firmen gekauft sind, dann werden sie gemerged, dann prallen die Kulturen aufeinander, dann gibt's Befindlichkeiten, dann merkt man Dinge, die man vorher gar nicht bemerkt hat, und dann geht eigentlich die wirkliche Arbeit los. Dort waren wir immer draußen, weil ich war ja nur der Berater für die Transaktion. Das war mir zu wenig einerseits. Andererseits war mir es generell, es war halt sehr finanz- und transaktionsorientiert und ich wollte mehr in die Breite gehen, sehr viel mehr in die Breite, weil Unternehmen haben ja sehr viel mehr zu bieten als nur diese Transaktionsfinanzschiene, sodass ich dann beschlossen habe, bei erster Gelegenheit in die normale Wirtschaft zu gehen, um da etwas mehr Breite zu bekommen. Ja,
genau. Was war das nächste Unternehmen?
Das nächste Unternehmen war ein Unternehmen im Startup-Bereich, wo ich unheimlich viel gelernt habe. Das war echt spannend und da haben wir 2 Jahre lang von 0 auf 100 haben wir Vollgas gegeben und ich muss auch sagen, das war dann nachher nicht erfolgreich, hat dann nicht funktioniert, aber das war wirklich die Erfahrung von 0 auf 100 und zurück, und ich bin dann nach, das muss 1,5-2 Jahren, bin ich dann weiter Richtung, bin ich angesprochen worden von einem traditionellen Unternehmen als CFO anzufangen, das war die Vero AG. Vero AG ist der größte Fenster- und Türenhersteller Kontinentaleuropas. Ja, also ein börsennotiertes Unternehmen, damals zumindest gewesen. Ich weiß nicht, ob es das heute noch ist. Damals waren es durch so 1200, 1300 Mitarbeiter. Also war schon eine ordentliche Größe, mehrere Werke. Und die haben mich als CFO engagiert. Dann habe ich dort eben sozusagen in einem traditionellen Unternehmen mein Handwerk gelernt und ganz viel gelernt. Weil es war im Jahr 2000 rum. 2001. Das war, Sie werden sich nicht erinnern, aber ich tue es ganz gut. Das war damals auch eine schwierige Zeit. Das war so die Zeit vor den Schröderschen Reformen in Deutschland. Riesige Wirtschaftskrise, 5 Millionen Arbeitslose, ganz, ganz schlechte Stimmung und der Bau am Boden liegend. Und dann war es jetzt nicht unbedingt gerade der größte Spaß, in einem Bauzulieferer zu arbeiten, weil natürlich dort die entsprechenden Aufträge nicht so kamen, wie sie kommen sollten. Ja, und ich kam da damals hin und habe meinen ersten Tag angetreten und ich war CFO und mein CEO, der Chef, sagte zu mir: Thomas, wir waren gleich bei du, gut, dass du kommst. Du weißt ja, die Wirtschaftslage draußen ist nicht so schön und wir haben gerade so und so viel Prozent dann an Auftragsvolumen verloren. Rechne mal aus, was das so bedeutet. Ja. Und dann habe ich gedacht, das geht schon gut los. Und dann habe ich mal angefangen, daraus eine Simulation, eine Planung aufzustellen und zu schauen, was das bedeutet. Und ich sage, du, Sagt Werner, du, es sieht aber nicht gut aus, da müssen wir jetzt was tun, ja, weil sonst wird es in einem halben Jahr oder einem Jahr eng. Und dann haben wir, und dann konnte ich gleich anfangen, ein Restrukturierungsprogramm aufzusetzen, mit dem Betriebsrat zu verhandeln, mit Gewerkschaften, und das war nicht so ganz einfach, aber wir haben es geschafft und dadurch haben wir die Firma auch durch die schwierige Zeit gebracht. Ja.
Wie bleibt man während so einer Zeit zuversichtlich?
Das ist eine gute Frage, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, man muss wissen, was man kann und was man will. Klingt das irgendwie banal, aber ich habe immer bei meinen Jobs, wenn ich in den Jobs drin bin, gewusst, welche Richtung ich gehen muss und gewusst, dass es, wenn ich diese Richtung geht, das dann auch gut geht. Was ich nicht so wusste, ist, das weiß keiner, wie schnell das immer ist. Ich habe dann zwar eine Idee davon, wie schnell es gehen kann, dass es dann wieder besser wird, aber man kann sich auch gewaltig täuschen, es kann auch mal länger dauern und oft dauert es ja länger, als man will, wenn man bestimmte Dinge ändert. Aber ich wusste eigentlich immer, und das ist eine der wenigen Eigenschaften, die bei mir durchgängig funktioniert haben, ich wusste eigentlich immer, welchen Weg, welche Richtung ich gehen muss. Und ich wusste dann immer sehr genau, dass es dann auch funktionieren wird. Wenn ich in einer Situation war, wo das nicht der Fall war, dann habe ich es nicht gemacht. Ja, also ich mache nichts, von dem ich nicht überzeugt bin, das mache ich bis heute so. Sonst lasse ich es andere Leute machen oder ich gehe raus. Ja.
Wie bleibt man konsequent dabei? Weil wenn man einen Weg einschlägt und davon überzeugt ist, dann gibt es ja immer noch Unwägbarkeiten, die zwischenzeitlich kommen können. Und wie bleibt man dann trotzdem konsequent oder wie haben Sie abgewogen, ob das nach wie vor der richtige Weg ist?
Ja, auch eine gute Frage. Es ist immer gefährlich, wenn man der Meinung ist, man weiß alles und kann alles und zieht es dann ohne links und rechts zu schauen durch. Das ist natürlich vollkommen falsch. Ja, vollkommen klar. Ich glaube, man muss sich jeden Tag in Frage stellen. Ich glaube, dass der Job von einem CEO ist, jeden Tag aufs Neue sich selber in Frage zu stellen, ob das, was man will und tut, richtig ist. Auf Basis eines klaren Fundaments und eines klaren Wissens darüber, welche strategische Richtung man glaubt, gehen zu sollen. Also sich selber immer in Frage zu stellen, die Organisation in Frage zu stellen und auch immer wieder die Strategie in Frage zu stellen, anhand dessen, was die Zahlen draußen bringen, was der Kunde macht. Ja. Ich glaube, das absolut Falscheste ist das nicht zu tun, sondern wie gesagt, man muss immer wieder fragen, ob das, was man tut, passt. Was hilft, ist, wenn man viel kommuniziert mit verschiedensten Leuten. Das eine sind natürlich die Menschen in der Organisation, aber auch durchaus Leute draußen, ja, das, also Freunde, Familie, die einem dann auch wieder erden und die einem auch wieder die Gelegenheit geben, dass man die Dinge vielleicht aus einem anderen Blickwinkel mal wieder sieht. Ja. Was wichtig ist, ist, dass die Mitarbeiter, und das ist eigentlich der schwierigsten Geschichten, dass die Mitarbeiter dann auch wirklich offen mit einem reden. Ja. Das ist einem nicht, auch strukturell in der Organisation angelegt, dass sie offen mit dir kommunizieren und keine Sorge haben, das klar auszusprechen, wenn irgendwas nicht läuft. Das klingt einfach, ist es aber nicht, weil viele Mitarbeiter es dann doch nicht tun. Vielleicht gerade die, von denen ich es hören will. Ja. Ich habe bei allen meinen Firmen, bei denen ich nachher war, habe ich eingeführt, regelmäßig Informationsrunden durch den Vorstand oder durch die Geschäftsführung. Und bei diesen Informationsrunden berichte ich allen Mitarbeitern, entweder über Video oder wir machen es live, berichte ich allen Mitarbeitern so halbjährlich, vierteljährlich, bei einem habe ich sogar monatlich gemacht, darüber, wie es uns geht, was uns umtreibt, wo die Probleme sind, wo die Chancen sind. Immer mit der Philosophie, dass ich hier bei Tirolit 4.300 Menschen habe. 4.300 Menschen, das sind Familienväter, Familienmütter oder auch Singles, jedenfalls Menschen, die im Leben stehen und die was erreicht haben auf ihre ganz eigene spezifische Art und Weise. Jeder hat einen Kopf, jeder kann mitdenken und jeder hat irgendwas beizutragen, sonst wären sie nicht bei uns. Also möchte ich auch, dass die wissen, wie es ihnen geht, wie es uns geht. Ich möchte also auch, dass die Kollegen wissen, was mich umtreibt, wo ich meine Zweifel habe, wo ich meine Zuversicht habe. Sie sollen auch wissen, wo wir als Kollegen glauben, welche Richtung die richtige ist. Dann hilft es auch einmal, Dinge verständlich zu machen, wenn Sachen mal nicht so laufen, wie sie sollen. Ja? Oder wenn zwischendurch mal Dip ist, wenn irgendwas mal wackelig ist, oder wenn man irgendwo auch mal abbauen muss. Nichts schlimmer ist, als wenn man irgendwelche Maßnahmen macht, wie eine Personalabbau. Die Leute wissen nicht, ob das was bringt, ob es weitergeht. Was soll der Ganze? Wenn es nur darum geht, mal kurz Geld zu sparen und nachher ist alles irgendwie, nachher ist alles dann auch nicht besser. Also es muss immer einen Sinn haben, was wir tun. Und das versuche ich zu vermitteln über die Kommunikation. Und jetzt ziehe ich die Schleife wieder von vorher. Immer bei diesen Townhall-Meetings frage ich immer nach, habt ihr Fragen? Ja, da kann jeder seine Frage. Und wir machen das, der Kollege weiß das. Wir haben das schon so gemacht, dass sie manchmal die Fragen stellen können per Online. Das geht manchmal. Da kommen dann online die Fragen rein, da kann man die beantworten, auch schon im Vorfeld getriggert. Aber wenn man sie direkt fragt, ja, wenn da 500 Leute stehen und man fragt sie direkt und ich nehme das Risiko, dass eine ganz blöde Frage kommt oder eine kritische oder eine aggressive, das kann immer passieren, ja, ist aber nie passiert. Ja, das traut sich keiner. Ja, obwohl ich es eigentlich ganz gut fände, ich würde mal wirklich gerne auch mal 1-2 Stunden, ich habe gar kein Problem damit zu diskutieren, ja, weil ich weiß, dass das, was wir tun im Management und mit den Kollegen, den Spezialisten, das, was wir tun, im Großen und Ganzen Hand und Fuß hat und passt. Und wenn einer kommt und sagt, das ist nicht so, dann höre ich mir das gerne an. Vielleicht habe ich was übersehen. Ja, schadet ja nichts. Ja, ich kann nur dabei gewinnen. Ja, aber das musst du halt auch immer durchhalten. Ja, und aber ich mache das ganz gerne, weil es dadurch du die Erdung behältst, die du brauchst. Ja.
Wie war das damals 2022? Sie haben ja am 1. Jänner die Geschäftsführung übernommen bei Tirolit. Und dann kam ja relativ schnell auch die Energiekrise oder es gab einfach europäische Veränderungen. Wie waren da die Meetings? Also was haben Sie nach außen gegeben? Wie haben Sie zu dieser Zeit gedacht und wie haben Sie selbst die Zuversicht bewahrt?
Es war eine unsichere Zeit und die ist auch nicht besser geworden, fairerweise. Ja. Wir haben damals viele, viele Meetings gemacht. Und es war damals klar, dass durch diesen Energiepreisschock wir natürlich ein Thema haben wie alle anderen Firmen auch. Wir haben deswegen zwei Dinge getan. Wir haben gesagt, so auf der einen Seite müssen wir, drei Dinge haben wir getan. Wir müssen auf der einen Seite jetzt Kosten sparen, auf der Energieseite, was geht. Das haben wir gemacht dadurch, dass wir Dutzende von Maßnahmen. Das waren Maschinen irgendwie umgerüstet, die Öfen irgendwie anders von der Brennkurve. Weil wir haben ja, bei unserer Produktion wird viel Energie eingesetzt. 1200 Grad heiße Öfen und so weiter. Je nachdem, welche Brennkurve ich mache, je nachdem, wie lange ich die laufen lasse, je nachdem, wie ich den ganzen Prozess steuere, kann es mal dazu führen, dass ich mal ein paar Prozent spare oder ein paar Prozent mehr brauche. Je nachdem, wie ich befülle diesen Ofen. Wenn ich da 5% zu wenig befüllt habe, habe ich gleich 5% mehr Stromkosten natürlich, weil ich natürlich weniger Menge habe pro eingesetzte Stromeinheit oder Gaseinheit, wir haben Gas- und Stromöfen. Also das sind Maßnahmen im Prozess. Wir haben sofort sämtliche Fabrikhallen mit LED-Lampen ausgestattet. Was echt interessant ist, ich komme gleich nochmal darauf zurück. Wir haben die so banale Dinge gemacht, wie die Temperatur im Verwaltungsgebäude um Grad gesenkt. Ja. Wir haben mit dem Effekt, dass wir alle mit den Pullis danach herumlaufen, auch im Winter. Und wir haben auf der anderen Seite die größte Solaranlage Tirols auf unsere Dächer gestellt, Sie können die hier sehen, um dann quasi auch diesen Teil uns zu sparen. Das war eigentlich ganz attraktiv, weil wir produzieren ja rund um die Uhr praktisch und wir konnten dadurch den kompletten Solarstrom auch selber nutzen. Das hat schon eine Menge gespart damals. Das hat dazu eine Hochzeit der Stromkosten war praktisch unser Payback unter 2 Jahren. Ja. Das Ding hat sich in 2 Jahren gerechnet schon. Ja. Also das waren so die Klassen, aber das reicht alles nicht aus, weil das war echt gewaltig, weil ja die Stromkosten haben sich verfünffacht, die Gaskosten auch. Das war echt viel Geld. Aber wir haben dann auch gesagt, okay, gut, das geht ja nicht nur uns so, sondern das geht ja allen anderen auch so. Und wir haben da beschlossen, wir machen einfach, wir sprechen mit unseren Kunden und machen Preiserhöhung. Weil die machen es auch. Und wir haben es ja alle gesehen im Supermarkt und im Baumarkt und überall, dass überall Preiserhöhungen sind. Das muss irgendwo herkommen. Wir müssen also auch dabei sein. Also haben wir auch gegen interne Widerstände, auch unseres Vertriebs, nach gründlichem Nachdenken und nach gründlichem Diskutieren beschlossen, wir erhöhen die Preise, und zwar mehr als sonst. Und das ging entgegen der Vorhersage vieler, ging das sehr, sehr gut durch am Markt. Und es war auch wahnsinnig wichtig, das, was wir gemacht haben, und jetzt im Nachhinein, weil sie konnten es nur einmal machen. Das war eben vor 2 Jahren etwa. Und heute würde das nicht mehr gehen. Wir sehen heute in unserer Branche Firmen, die uns zum Teil angeboten werden, wir sehen jede Woche ein Profil, Firmen, die das dieses Moment verpasst haben, und die nie wieder hochgekommen sind. Ja, also es sind oftmals banale Dinge, dass man im rechten Moment das Richtige tut. Und so konnte man eigentlich ganz gut durch diese Krise durchkommen. Wir haben einen Teil eben, wie gesagt, durch Kosteneinsparungen, dann haben wir selber produziert und dann sind wir hingegangen und haben auch die Kosten auch weitergegeben, da wo wir es konnten. Ja. Ja, das ist so das, was wir gemacht haben. Genau.
Sie wollten noch etwas bezüglich den LED-Lampen sagen.
LED-Lampen, ja, genau, Kleinigkeit nur. Was mich echt überrascht hat, wir haben ja echt eine riesen Photovoltaikanlage, aber die LED-Lampen haben uns mehr Geld gespart an Energie, als die Photovoltaikanlage produziert.
Wahnsinn.
Irre, oder?
Ja.
Hätte ich nie gedacht. Ja.
Ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Bezüglich der Preiserhöhung, haben Sie das dann unter einmal durchgesetzt? Weil ich glaube, dass ja eigentlich die Schwierigkeit ist, entweder man macht einmal einen großen Anstieg oder einen Preisanstieg. Und ich glaube, dass das immer für die Kunden und Kundinnen leichter zu verkraften ist, als wie Schritt für Schritt. Weil so auf einmal, wenn man alle 3 Monate sagt, jetzt ist schon wieder teurer, dann verliert man irgendwann
genau das Vertrauen. Genau so war es. Wir haben es in der großen Aktion gemacht. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt in eine klassische Preiserhöhung und einen Energiekostenzuschuss. Ja, also Energiekostenumlage, oder haben wir es genannt. Ja, praktisch waren es Preiserhöhungen. Das eine war temporär, das andere war dauerhaft. Also Preiserhöhung und temporär war eben der Energiekostenzuschlag. Und das haben wir in einem Go gemacht. Ja, und das haben wir sehr gut versucht zu kommunizieren. Ich glaube, das ist im Großen und Ganzen auch gelungen. Unser Vertrieb wurde erst natürlich davon überzeugt und wir haben das alles mitgeteilt. Und das ging auch für mich erstaunlich gut durch. Ja. Interessanterweise gab es selbst Kunden, das ist meine Lieblingsanekdote, ich nenne jetzt keinen Namen. Es gab selbst Kunden, mit denen wir 3 Jahresverträge hatten, mit fester Preisbindung, die akzeptiert haben, dass wir selbst außerratierlich eine Preiserhöhung bei denen machen. Die waren dann nicht so hoch wie bei den anderen, aber selbst die haben akzeptiert, dass wir ein gewisses Mehr haben müssen. Ja. Das zeigt, das war schon eine interessante Zeit, was da damals so alles gemacht wurde. Das ist nicht auch noch vorbei. Heute können Sie es vergessen. Ja, heute können Sie keine signifikanten Preiserhöhungen, vielleicht ein bisschen was, Kleinigkeiten. Aber Sie können keine größeren Preiserhöhungen machen. Das heißt, Sie müssen also alles über die Menge und über die Kosten wieder hinbekommen. Und das ist nicht ganz einfach. Ja. Und Sie haben es sicher auch mitbekommen, was die Kollektivabschlüsse gebracht haben die letzten 2-3 Jahre. Ja. Das sind ja Kostensteigerungen in die Industrie hineingetragen worden, jetzt Personalkosten, die sind echt gewaltig hier in Österreich. Ja. Auch in anderen Ländern sind die Kosten gestiegen, die Personalkosten, aber in Österreich sind sie richtig brutal angestiegen. Also wir haben in 2 Jahren, die letzten 2 Jahre, haben wir Personalkostensteigerung von 18%. Und das ist echt viel. Ja, das ist echt viel. Wenn man das mal vergleicht, nur dass man mal so ein bisschen eine Idee hat, was das bedeutet. Wir sind in einem Umfeld, wo die Firmen im Großen und Ganzen mit Metallbereich, Maschinenbauer, so die klassische Industrie, produzierende Industrie in Österreich, wo die Metallbauer, Maschinenbauer und so weiter, die Mittelständler, das ist ja die Basis von Österreich, wo die keine Umsatzzuwächse haben im Großen und Ganzen. Es wird immer Ausnahmen geben, aber die eher schrumpfen sie im Moment. Ja, weil wir an Deutschland hängen, weil wir an China hängen indirekt. Im Moment haben wir eine große Krise, wo einfach die Umsätze eher schrumpfen als steigen. Ja, nicht bei uns, aber im Großen und Ganzen. Jetzt sind sie ein mittelständischer Maschinenbauer, die sind besonders wild gebeutelt und haben bisher eine Ergebnisrendite, eine Umsatzrendite gehabt von vielleicht 5-10%, dann war es eh okay. Ja? So, und jetzt haben vielleicht Personalkostenquote von 30% gehabt, das ist auch schon gut. Ja? Und jetzt stellen Sie sich mal vor, diese 30% werden jetzt durch die 18% oder ich runde mal ab auf 20% werden zu 36%. Dann fehlen Ihnen 6%. Knappe 6% auf Ihren Umsatz. Ja, auf Ihre Umsatzrendite. Wenn Sie vorher nur 5-10% gemacht haben, bei 10 waren Sie echt schon super. Aber wenn Sie 5% gemacht haben, sind Sie minus. Bei gleichem Umsatz. Und jetzt stellen Sie sich nochmal vor, der Umsatz sinkt jetzt auch noch. Und das tut er gerade. Das heißt, der Umsatz sinkt, Sie haben ohnehin schon geringere Umsatzrendite, also geringere Rendite, absolut und auch relativ gesehen, weil sie Fixkosten haben. Sie müssen mal sagen, Sie müssen unterbrechen, wenn ich zu schnell bin. Ja? Ja,
alles gut, ja, alles gut.
Willkommen. Dann, so, ich habe Umsatz sinkt, Fixkosten bleiben, meine Rendite ist eh schon unten und jetzt knallen wir noch 18% in zwei Jahren, 18% Personalkosten hoch. Da bin ich im Minus. Wir haben es durch diese Kollektiv Erhöhung der letzten zwei Jahre geschafft, die mittelständische Metallindustrie in Österreich in einen Abgrund zu schieben. Und das wird Jahre dauern, das wieder aufzuholen. Das war die größte Katastrophe, die wir die letzten Jahre gemacht haben. Ich nenne es so. Und das Ganze nur zur Rettung der Benja-Formel, was ein völliger Blödsinn ist in dieser Situation gewesen ist. Wir haben ein echtes Problem. Das führt heute dazu, dass wir in Österreich die zweithöchsten Lohnstückkosten haben in Europa und damit wahrscheinlich der Welt. Höher noch als Deutschland, und die sind ja auch schon gut in sowas, in Anführungszeichen gut. Wir haben uns wirklich rausgeschossen im internationalen Wettbewerb und leider haben es viele noch nicht gemerkt. Das kommt erst noch. Ja.
Wie kriegen wir die Kurve? Oder was muss getan werden? Und wie sieht auch Ihre Strategie für die Tirolit aus?
Für Tirolit, ich glaube, ich fange mal mit Tirolit an, weil das ist der Bereich, der mich betrifft. Wir haben natürlich zum Glück 32 Werke auf jedem Kontinent eins, ja, oder mehrere. Ja, wir sind vertreten überall. Wir sind sehr stark in den USA, wir sind in Europa überall vertreten, oder nicht überall, in Tschechien, in Österreich, in Deutschland, in Italien, in der Türkei, ja, in Istanbul, also noch auf der europäischen Seite. Dann haben wir große Werke in Thailand, ein bisschen in China, Südafrika und Argentinien und Mexiko. Also wir sind überall vertreten und können dadurch natürlich Dinge, die in Europa schieflaufen, ein bisschen ausgleichen. Weil es ist ja bekannt, dass wir gerade in der Wirtschaftskrise sind, schon das zweite Rezessionsjahr, vor allen Dingen in Mitteleuropa, aber auch mit Auswirkungen auf Osteuropa, weil was ist passiert? Es sind mehrere Dinge passiert. Es ist ja so, dass Deutschland nur die Lokomotive von Europa ist, ja, die wirtschaftliche Lokomotive. Deutschland hat gleich mehrfache Probleme. Das erste Problem ist, das Geschäftsmodell von Deutschland ist gebrochen. Billige Energie aus Russland und billige Rohstoffe haben wir uns selber zerschossen durch die Sanktionen, die sowieso nicht wirken, aber gut, ist wie es ist. Das zweite ist, billige Arbeitskräfte aus Osteuropa, die als verlängerte Werkbank Produkte aus Deutschland vorfertigen. Das funktioniert noch, aber der dritte Teil funktioniert nicht mehr und das ist Export nach China, weil die Chinesen selber Wirtschaftskrise haben und weil die Chinesen sich immer mehr selber abschotten. Die Chinesen haben seit dem dritten Jahr jetzt eine Wirtschaftskrise, weil deren Immobilienblase geplatzt ist und der Normalchinese hat seine Ersparnisse zu 60% in Immobilien stecken. Wir haben in China 40 Millionen leerstehende Wohnungen. Das muss man sich vorstellen. Irre. Und die Wohnungspreise in China sind wieder auf dem Niveau von 2008. Ja, jeder, der sich zwischen 2008 und vor zwei Jahren eine Wohnung gekauft hat, der hat jetzt wahrscheinlich einen Wertverfall von, je nachdem, wann er gekauft hat, zwischen 20% und 80%. Vollkommen irre. Ja. Das heißt also, die Chinesen leiden gerade, die kaufen auch nichts mehr und wenn sie kaufen, dann kaufen sie eigene Produkte. Verschärfen und dann kommen politische Fehler in großem Ausmaß dazu. Ja, dann haben wir die ganze, ich sag's so deutlich, wie es ist, wir haben das Thema Verbrennerverbot. Man kann zum Verbrenner stehen, wie man will. Und da kann man jetzt viel diskutieren, was E-Auto bringt und nicht bringt und ob der Toyota-Chef recht hat, der sagt, E-Autos werden 20-30% Marktanteil haben, weltweit mehr nicht. Kann man alles diskutieren, aber Fakt ist, solange der Verbrenner Geld verdient und der verbietet Geld, den verbieten zu wollen, ist kompletter Blödsinn. Ja, VW verliert nicht deswegen gerade seine Produktivität und seine Profite, weil sie Verbrenner produzieren, sondern weil sie viel zu viele E-Autos produzieren. Das Einzige, was noch produziert wird, sind Verbrenner in Bratislava. Ja, dort verdient VW noch sein Geld, Volkswagen. Also jedenfalls, das Verbrennerverbot ist eine Katastrophe für Europa und führt dazu, dass die einzige noch funktionierende Großindustrie, bei der wir noch wettbewerbsfähig sind, zugrunde gerichtet wird gerade. Ja. Wer profitiert davon? China, USA, aber wir nicht. Wir haben keine künstliche Intelligenz, keine AI. Wir haben keine große Internet-Companies. Wir haben keine großen Software-Companies mit Ausnahme von SAP. Wir haben keine großen MedTech-Companies. Wir haben fast gar nichts mehr in Europa. Und das Einzige, was funktioniert in Europa, war die Innovationsmaschine Automobilverbrenner. Und die machen wir kaputt. dieses Verbrennerverbot. Das ist komplett irre von mir, aus meiner Sicht. So, das führt dazu, dass natürlich Deutschland und das verbunden, da Österreich immer das Gleiche macht, politisch, Entschuldigung, ich darf das sagen, oder ich, vielleicht darf ich es auch nicht sagen, ich sag's jetzt einfach mal, da Österreich leider zu oft im Fahrwasser von Deutschland steht, wirtschaftlich abhängig und gleichzeitig auch politisch oft das Gleiche macht. Wir sehen es bei den CO2-Steuern. Ähnliche Logik mit der Bepreisung der CO2-Tonnagen. Da sind wir jetzt gleich bei 40 oder 45 Euro pro Tonne. Da hat sich Österreich sehr stark angelehnt an Deutschland. Das führt halt dazu, dass die Energie teurer wird. Ja? Und weil wir das Klima der Welt retten wollen. Ja, das führt dazu, dass die Leute deutlich mehr bezahlen für Benzin, für Heizung, für Lebensmittel, für Nahrungsmittel. Wenn man sich den Warenkorb anschaut, für die Inflationsberechnung, dann ist weit über 50% sind Nahrungsmittel, Lebensmittel, Wohnen, Heizen und Verkehr. Die werden alle beeinflusst durch Energie. Mindestens diese 50%, wahrscheinlich auch, heißt auch noch mehr. Das heißt, wenn wir im Jahr 2022 die Inflationsrate von etwa 8% hatten, und in der Zeit haben wir die CO2-Steuer eingeführt, die dazu geführt hat, dass wir 7-8 Cent auf das Benzin zusätzlich bezahlen durften. Und die gleichen Effekte sind ja passiert bei Strom, Gas, überall. Sie sind überall dazugekommen. Überall gab es die CO2-Abgaben. Dann kannst du ganz grob rechnen, dass bei den 7-8%, je nachdem, wie man rechnet, welchen Arm man trifft, zwischen 1-3% einfach nur diese CO2-Abgaben waren. Und im nächsten Jahr wieder. Ja? Das heißt, wir schießen uns eine eigene Inflation hoch. Ja, verarmen die Leute dadurch, die gehen zu den Firmen hin und sagen, bitte gib mir mehr Geld, weil ich brauche Kohle. Die Firmen müssen es bezahlen, weil sie natürlich unter Druck gesetzt sind durch kollektivvertragliche Verhandlungen. Und am Ende des Tages haben wir gar nichts mehr. Ja, am Ende des Tages haben die Firmen keine Profitabilität mehr. Die Leute verlieren ihre Jobs werden keine neuen gebaut, gegründet oder gebildet. Und dann hat keiner gewonnen. Und was passiert? Weißt du, der Punkt ist, dann hast du diese ganze Green Policy, die ja im Kern verständlich ist, ja. Und der Punkt ist, was ändern wir denn daran? Nichts. Österreich hat 0,2% am CO2-Ausstoß, Deutschland 2%. Wenn wir morgen das Atmen einstellen und komplett die Länder platt machen und keiner mehr dort wohnt, dann ist innerhalb von wenigen Wochen die Welt die gleiche wie vorher, weil China gerade jede Woche mehrere Kohlekraftwerke baut. Und die kümmern sich einen Mist darum, was passiert. Indien genauso. Ich habe gerade indische Kooperationspartner im Haus. Ich glaube, es redet irgendeiner von Green. Es interessiert kein Mensch. Jetzt kann man sagen, es ist bedauerlich. Das ist schrecklich. Und das ist irgendwie blöd für den Planeten. Nur ich bin da viel zu pragmatisch, weil ich sage, und jetzt? Was ist die Konsequenz jetzt daraus? Ich kann jetzt natürlich hingehen und sagen, ich bin das Vorbild für die Welt. Ich bin Vorbild für die Welt, hier als Europa. Was mache ich, wenn ich kein Vorbild bin, wenn die Leute nur über uns lachen? Was mache ich eigentlich, wenn die Leute mir nicht folgen? Weil sie sagen, ich mache es selber. Ich mache es anders als ihr es machen wollt. Jetzt kann ich sagen, ja, ich habe zumindest ein gutes Gewissen dabei, wenn ich es mache. Also, ja, gutes Gewissen ist schön, aber teures gutes Gewissen, wenn dadurch meine Kinder und meine Enkelkinder nachher keinen Job mehr haben oder keine Zukunft mehr haben. Weil im Moment ziehen die ganzen anderen Länder an uns ganz, ganz entspannt vorbei. In Technologie, in mit Arbeitsplätzen, mit Steuern. Steuern ist ein eigenes Thema, kann man auch diskutieren. Ziehen an uns vorbei, ja. Und ich hatte Diskussion auch mit jemand aus meiner Familie. Da ging es auch darum, wir müssen doch was tun. Kann ja nicht sein, dass die Welt ist da irgendwie, wir müssen was tun. Mit dem Klima und so. Ich sage, ja klar, aber was willst du denn tun? Ja, jetzt fahre ich halt ein E-Auto und jetzt mache ich keine Flugreisen mehr. Und dann sage ich, ja gut, aber es bringt ja nichts. Es ist objektiv, man muss mal einfach sagen, objektiv bringt es nichts. Ja, wenn es alle tun würden, inklusive der Chinesen oder der Inder und so weiter, ja, sie tun es aber nicht. Und sie werden es auch nie tun. Weil die haben ganz andere Sorgen. Ganz andere Sorgen. Aber das ist das, was unser Problem ist. Dieser Green Deal, der uns Billionen kostet, Billionen. Ja, also Europa, der große Green Deal, der in Deutschland schon 700 Milliarden Euro verschlungen hat. Ja, ohne dass irgendwas nennenswert passiert wäre. Wir sind heute in Deutschland der größte Emittent von CO2 nach Polen pro Kopf. Die haben 3 Atomkraftwerke noch abgeschaltet, die wunderbar CO2-freien Strom produziert hätten. Ohne dass irgendwas nennenswert passiert wird, sind hunderte von Milliarden einfach nur versenkt worden. Und das bezahlen wir alle. Das bezahlen wir alle über Steuern, über Abgaben, über geringere Einkommen, weil unsere Firmen nicht profitabel genug sind und so weiter und so fort. Und das spüren wir heute. Und all das zusammen führt dazu, dass der Kontinent ein Riesenproblem hat. Jetzt sagen natürlich die, jetzt sagen natürlich die, die Befürworter dieser Politik. Ja, aber wir haben ja da der Green Deal. Da kommen ja Arbeitsplätze. Und das sage ich auch immer wieder. Wo sind sie denn, die Arbeitsplätze für die 700 Milliarden aus Deutschland? Wo sind denn die Großunternehmen, die großen Technologiekonzerne à la Airbus oder VW oder die auch mit staatlicher Hilfe erstmal angeschoben wurden? Wo sind denn die Technologiekonzerne? Ja? Und ich zähle jetzt nicht die ganzen vielen Solaranlagenbauer, die du überall hast. Ich meine, die Solarpaneelen aus China kaufen und sie aufstellen, das ist ein Handwerker. Ja? Oder die Windmühle aus China kaufen zum Teil oder zum großen Teil und die aufstellen, na fein. Aber was sind da die große Wertschöpfung? Wo sind denn die großen Jobmaschinen à la Automobil oder Chipfertigung oder irgendwas? Irgendwas, was aus diesem Green Deal entstehen würde, was mehr sind als nur irgendwelche politischen Leuchtturmprojekte, die hochsubventioniert irgendwo hingestellt werden. Wenige. Mit gutem Willen zähle ich den Elon Musk dazu, in Grünheide in Deutschland, der da eine Batterie und eine Tesla-Fabrik hinstellt. Wie grün das ist, kann man diskutieren, aber na gut, von mir aus. Ja, na gut. Ja. Aber wo sind denn die Milliarden, hunderte von Milliarden eigentlich hin? Wo sind denn die Jobs? Ja, wo sind denn die Jobs, wo ich sagen kann, da geht der Herr Habel oder gehen Sie jetzt hin, wo ich sagen, das ist Hightech-Industrie, weil Green, das hat Zukunft, da gehe ich jetzt hin, da kann ich jetzt richtig was knallen. Ja? Die Leute gehen immer noch zu Procter Gamble, zu Unilever und zu den klassischen Firmen, weil sie wissen, da kannst du was verdienen, da ist was los und da passiert auch noch was. Ja? Also insofern, lange Rede, kurz Sinn, mit all diese Dinge, gebrochene Lieferrohstoffkette, gebrochene Vertriebskette nach China, also weniger Vertrieb in China, das Ganze verbindet mit viel höheren Kosten, die ja zu einem großen Teil durch den Green Deal verursacht sind. Und das alles und durch die Sanktionen, beides Sanktionen, Green Deal haben uns ja die Inflation verursacht, plus etwas zu viel, nicht etwas, sondern plus zu viel Gelddrucken in der Vergangenheit, auch das kommt dazu, muss man fairerweise aber auch dazu sagen. Das führt halt dazu, dass wir jetzt das Problem haben, dass wir weniger wettbewerbsfähig haben und dass die Leute, dass die jungen Leute weniger Perspektiven haben. Punkt. Was wir tun ist, wir versuchen so gut wie möglich, das natürlich innerhalb unseres Netzwerkes auszugleichen. Wir haben ja, wie gesagt, 32 Werke. Wir produzieren in Österreich so gut es irgendwie geht den Hightech-Bereich, ja, dass sich irgendwie noch lohnt. Und in den anderen Ländern, wo es um die Kosten geht, produzieren wir halt in anderen Ländern. Ja. Wenn Sie, und jetzt höre ich auch schon auf, wenn Sie mal einen Vergleich hören wollen, Kosten einer Schleifscheibe, das muss man tun, Trennscheibe, eine klassische Trennscheibe. Ich nenne es nicht die Preise, sondern ich nenne es auch mal einen Index. Ja? Dann produzieren Sie so eine Trennscheibe in Österreich hier am Standort Schwarz zu 100, ja, Index. Wenn Sie die gleiche Trennscheibe, und zwar, die können das alle auch, also alles, was ich jetzt hier nenne, die können das in gleicher Qualität, da kann man nicht sagen, ja, die Österreicher sind besonders gut und besonders skilled, nein, die können es genau gleich gut. Das gleiche mache in Tschechien, dann ist es etwa bei 70. Wenn ich das gleiche mache in Thailand, dann sind wir etwa bei, wenn wir rechnen, dann sind wir etwa bei 30. Wenn ich das gleiche mache in der Türkei, sind wir bei 25. Ja, und daran sehen Sie Dramatik, was dort passiert. Ja, und also ich muss mit dieser Art von Produkte, Standard, Trennscheibe, kann ich eigentlich nur noch in anderen Ländern produzieren in Mengen. Ja, und ich kann nur einen kleinen Teil noch erreichen, der vielleicht unbedingt will, dass es made in Austria ist. Das sind immer weniger. Und also muss ich Produkte finden, wo ich noch quasi so viel Wertschöpfung drin habe, obendrin, dass die Leute bereit sind, diesen höheren Preis zu bezahlen. Ja. Und das wird die Kunst sein, das zu finden. Ja.
Sie haben ja 15 Millionen, glaube ich, in Stanz investiert, oder?
In
Stanz gibt es ein neues
Werk. Das ist einer dieser Beispiele. Ja, also ja. Wir haben in Stanz, das ist unser sogenanntes Super Abrasive Werk. Das ist diamantbasierte Schleifen. Ja, dort haben wir die Situation, dass aufgrund neuer Normen die Bremsscheiben oder die Bremsen bei den Automobilen weniger Feinstaub emittieren dürfen. Ja, das ist die Euronorm, was ist 7 oder 8 oder 7. Euro 7 ist es, glaube ich. Das führt dazu, dass die ganzen Bremsen ganz anders produziert werden mit anderen Materialien, anderen Legierungen und dass die auch anders geschliffen werden müssen, ja, mit anderer Technologie, viel, viel präziser. Und dafür, das ist das Thema Innovation. Da haben wir eine Menge entwickelt, zusammen mit Bremsscheibenherstellern. Und dieses Werk dient dazu, jetzt dieses Hightech-Produkt herzustellen und dem Markt anzubieten. Ja, das ist so ein Klassiker, das ist genau das, was ich vorher meinte. Hier in Österreich können wir noch Hightech-Produkte machen. Ja. solange es dann irgendwelche Hightech-Produkte gibt in unserer Branche, die dann irgendwo das noch rechtfertigen. Aber der Standardbereich, den kannst du eigentlich nur sehr schwer noch in Österreich machen. Ja.
Ich glaube, dass das die große Schwierigkeit ist, weil es ist ja eigentlich ein Familienunternehmen. Also die Rolit gibt es seit, glaube ich, 1919. Ja, genau. Und diese Werte auch in die Zukunft weiterzutragen, trotz der ganzen Herausforderungen, das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, oder?
Ja, sagen wir so, das Gute ist, die Familie steht seit über 100 Jahren hinter dem Unternehmen und das ist die Philosophie, dass wir im Vorstand, auch wenn wir nicht Familie sind, vollständig mittragen. Ich glaube, das ist auch Teil unserer DNA, der ganzen Firma. Ich glaube, es ist die Tatsache, dass wir seit 100 Jahren existieren oder mehr als 100 Jahre, zeigt auch, dass die Philosophie richtig war. Das Thema ist, langfristig orientiert zu sein, langfristig daran zu glauben, dass auch wieder funktioniert, deswegen auch diese Investition der 15 Millionen in Stanz, langfristig daran glauben, dass selbst wenn jetzt mal zwischendurch vielleicht auch viele, viele Jahre mal eine Krise herrscht, weil eben die Einflussfaktoren so sind, wie ich sie vorher geschildert habe, dann wird es irgendwann trotzdem wieder gut gehen. Und in der Zwischenzeit werden wir schauen müssen, dass wir halt über Innovation, über intelligente Maßnahmen, über Zukäufe, über alles Mögliche, was wir eben tun können, versuchen wir dann eben durch die Zeit durchzukommen, die schwierig ist. Und das gelingt uns eigentlich auch ganz okay. Ja, das ist also das passt schon. Aber man muss halt dranbleiben. Also ich glaube, das warum ich auch sehr gerne bei Swarovski-Gruppe Tyrolit arbeite für die Gesellschafter, hat was damit zu tun, dass man diese Langfristperspektive hat und auch dieses Menschliche. Ja, also wir versuchen wirklich in erster Linie das Unternehmen mal zu sehen als ein Unternehmen, das langfristig existieren soll und das langfristig den Leuten ein gutes Auskommen bieten soll. Weiß der Himmel. Also wir sind da schon sehr sozial eingestellt und versuchen das auch weiterhin zu sein. Das heißt nicht, dass wir sind auch nicht Caritas natürlich, das ist auch klar. Ja, wir müssen natürlich schauen, dass das Unternehmen Geld verdient, damit die 4.300 Mitarbeiter auch weiterhin eine gute Zukunft haben, weil es ja niemandem gedient, wenn nachher die Firma kein Gewinn mehr macht. Deswegen müssen wir schon aufpassen. Aber wir sind uns unserer Verantwortung schon sehr, sehr bewusst. Und wir wissen uns auch in vollkommenem Einklang mit den Shareholdern der Swarovski-Familie, die genau das so wollen. Ja, langfristig zu investieren. Und das darf man nicht unterschätzen. Das hilft uns schon. Ja, das hilft uns schon, weil wir haben natürlich erratische, teilweise börsennotierte Firmen am Markt, die teilweise erratisch agieren. Und da kommen wir dann rein, weil wir mit einer gewissen ruhigen Hand die Themen dann auch angehen können. Und das hilft uns und macht uns, glaube ich, deswegen auch zu einem der erfolgreichsten Unternehmen in unserer Branche. Ja.
Wir nähern uns dem Ende, Herr Fries. Mhm. Ich habe noch drei Fragen an Sie. Ja. Wenn man ganz oben ist als Marktführer oder Sie gelten als einer der Marktführer, wie bleibt man an der Spitze und vor allem, wie ist es, wenn man ganz oben ist? Weil wenn man jemanden nacheifert, man ist Platz zwei, dann hat man ja immer den Willen, den Drang, auf Platz eins zu kommen. Aber wenn man ganz oben ist, ist es ja schwieriger, oben zu bleiben auf lange Frist. Weil also dann ist man der Gejagte.
Genau, wir sind weltweit die Nummer drei, fairerweise. Ja, wir sind in Österreich natürlich sehr stark und in manchen Ländern auch extrem stark. Es gibt Länder, wo wir ganz oben sind und es gibt Länder, da sind wir eher weiter unten. Aber weltweit sind wir auf einer dritten Stelle nach zwei großen Konzernen, die da drin sind. Und deswegen haben wir noch genug Ehrgeiz, die noch zu schnappen. Ja. Ich muss mich, glaube ich, nicht notwendigerweise an einem nach oben orientieren, sondern ich versuche, die Organisation so zu führen, dass sie gut funktioniert. Mein Bild ist immer, jeder hat so sein Bild. Jede Organisation, egal welche Branche, egal welches Land, hat immer das Problem, dass eben alle das ist wie so ein Uhrwerk, wo die Zahnräder ineinander greifen und dann kommt was dabei raus, ja. Und je leichter diese Zahnräder ineinander greifen, je besser sie aufeinander abgestimmt sind, umso besser. Und jedes dieser Uhrwerke hat aber leider, und sie sind Konzerne und Firmen und auch Familien, völlig wurscht, die sind leider so, dass halt immer die Zahnräder mal ein bisschen unrund geschliffen sind, weil jeder anders ist. Dann sind irgendwelche Sandkörner drin, die irgendwie dann knirschen und je mehr Sandkörner drin sind, umso schlechter läuft dieses Uhrwerk. Und mein Job als CEO ist es, möglichst viel Sandkörner rauszunehmen und hier und da auch mal ein Zahnrad auszutauschen, das einfach unrund läuft. Und je mehr ich von diesen Dingen rausnehme, von diesen Blockern, umso erfolgreicher werden wir werden. Und das ist eigentlich eine sehr operative Aufgabe. Und da brauche ich auch notwendigerweise jetzt gar nicht einen, an dem ich mich orientieren kann, sondern da muss ich einfach jeden Tag ein bisschen besser werden. Ja.
Wenn Sie in 10 Jahren die Zeitung aufschlagen, mhm, welche Schlagzeile wünschen Sie sich?
Oh je. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass da in 10 Jahren Tyrolit hat ein weiteres Rekordjahr hinter sich und ist weiterhin gewachsen seit 10 Jahren. Wenn es irgendeine Story ist, die sagt, jawohl, die Tyrolit hat die nächsten 10 Jahre perfekt gewirtschaftet und im Jahr 10 ist sie dann besonders erfolgreich, dann soll es mir recht sein. Ich habe da keine größeren Ambitionen als nur das. Das ist schon groß genug, fairerweise.
Ja. Und da, also man merkt auch richtig das Feuer in ihm. Und es war ein schönes Gespräch. Aber eine Frage habe ich noch, Herr Fries. Was möchten Sie noch sagen?
Ich habe nichts weiteres zu ergänzen. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Es war sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch und den wertvollen Inhalt und Ihnen weiterhin alles Gute. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.